Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Es war ein Giftgaseinsatz in Syrien, das bestätigen die UNO-Inspektoren. Der Mord an der Genfer Sozialtherapeutin wirft ein Schlaglicht auf die psychiatrische Beurteilung von Schwerverbrechern.
Die Qualität ist immer noch sehr unterschiedlich. Sie hat sich allerdings in den vergangenen 6 oder 8 Jahren sehr stark verbessert,
sagt der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Forensische Psychologie. Dann:
Keine Bank macht absichtlich ungleiche Löhne. Niemand will das,
sagt der Präsident des Arbeitgeberverbandes Banken. Und trotzdem sind die Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau nirgends so groß wie bei Banken und Versicherungen. Und schließlich, warum die Barclay Bank für Somalia überlebenswichtig ist. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Die Chemiewaffeninspektoren der UNO kommen in ihrem Syrienbericht zum Schluss, dass am 21. August das Giftgas Sarin eingesetzt worden ist. Fredrik Steiger, dieses Resultat war allgemein erwartet worden. Was weiß man über das Kleingedruckte im Bericht?
Das Kleingedruckte kennt man noch nicht. Das wird nämlich in diesen Minuten von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hinter verschlossenen Türen dem Sicherheitsrat vorgestellt. Was man aber kennt, ist ein Auszug aus dem Bericht, der von Fotokameras erfasst wurde, als der Bericht Ban Ki-moon übergeben wurde. Und 2 wichtige Informationen zumindest, die stehen bereits in diesem Auszug. Nämlich erstens, dass es klare Beweise dafür gäbe, dass in Syrien im grossen Stil das Nervengas Sarin eingesetzt wurde, und zweitens, dass es eingesetzt wurde durch Boden-Boden-Raketen.
Aber wie erwartet, über Täter äußert sich der Bericht wahrscheinlich nicht.
Das wird er wohl auch im Kleingedruckten nicht tun, weil das war nicht Aufgabe der UNO-Inspektoren. Sie sollten herausfinden, was in Syrien eingesetzt wurde und nicht durch wen. Aber wenn natürlich dort klar steht, dass der Einsatz durch Boden-Boden-Raketen geschah, dann kommt eigentlich als Täter nur das syrische Regime in Frage. Denn dann handelt es sich um waffenfähiges Sarin, um fixfertige C-Waffen und nicht bloß um eine schmutzige Bombe. Und fixfertige C-Waffen, das haben nach allen bekannten Erkenntnissen die Rebellen nicht.
Nun ist natürlich die Frage, was die Reaktionen sein werden, zum Beispiel in Iran, denn Giftgas ist ein Trauma für den Iran seit dem Krieg mit Irak in den 80er Jahren. Teheran geht offenbar auf Distanz zu Assad. Was ändert das nun?
Also wenn Teheran nicht nur mit Worten, sondern mit Taten auf Distanz zu Assad geht, dann ändert das einiges, denn der Iran ist ein enorm wichtiger Verbündeter des syrischen Regimes, möglicherweise unmittelbar im Kampf zumindest gar wichtiger als Russland. Iran liefert Waffen an Assad, Iran lieferte Berater an Assad, Iran lieferte vermutlich sogar Kämpfer und ließ die schlagkräftige Hisbollah für Assad kämpfen. Also wenn Teheran abrückt vom Assad-Regime, dann wird die Luft für dieses dünner.
Und könnte dieses Abrücken auch das Eis im Dauerkonflikt mit dem Westen brechen? Nächste Woche ist ja die UNO-Generaldebatte in New York.
Noch ist es nicht so weit, dass wirklich Versöhnung absehbar ist. Aber man ist natürlich schon sehr gespannt, was der neue iranische Präsident Rouhani in der Grundsatzdebatte in New York sagen wird, zu Syrien beispielsweise, zur Atompolitik. Und die Hoffnung ist natürlich, dass seine Rede im Ton und im Inhalt anders sein wird als all die Jahre zuvor unter Ahmadinejad, der in New York bei der UNO vor allem durch seine aggressive Rhetorik für Aufsehen sorgte.
Besten Dank, Fredrik Steiger. Und nun zum Überblick des Tages mit Pascal Schmitz.
Auf einer Basis der US-Marine in Washington sind bei einer Schießerei mehrere Menschen ums Leben gekommen. Lokale Medien sprechen von mindestens 4 Toten. Außerdem gäbe es Verletzte. Der Hintergrund der Schießerei ist noch unklar. Laut der Polizei wird zurzeit auf dem Gelände nach dem oder den mutmaßlichen Schützen gesucht. Die Bergung des gekenterten Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia kommt langsam voran. So sei die schwierigste Phase der Aufrichtung überstanden, sagte der zuständige italienische Zivilschutzchef. Das Schiff liege nicht mehr seitlich auf einem Felsen. Bis 22 Uhr sollte die Aufrichtung vor der Insel Giglio abgeschlossen sein. Im Frühjahr 2014 soll die Costa Concordia dank Schwimmkörpern wieder fahrtüchtig gemacht und in einen Hafen geschleppt werden, wo sie in ihre Einzelteile zerlegt wird. Schweizer Sicherheitsfirmen, die im Ausland tätig sind, sollen genauer kontrolliert werden. Der Ständerat will dafür klare Regeln. Beispielsweise sollen die Sicherheitsfirmen dem Bund melden, was ihr Personal im Ausland genau tut und für wen es im Einsatz ist. Der Nationalrat wollte das Gesetz in wesentlichen Punkten abschwächen. Wegen der Differenzen geht es nun wieder zurück in die Grosse Kammer. Die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, hat sich mit der Gefährdung von Grundwasser bei der Entsorgung von Atommüll befasst. In einem Bericht wurde die Frage geklärt, ob die Gebäude, die über einem zukünftigen Atommülltiefenlager stehen, in einem Grundwassergebiet gebaut werden dürfen. Die NAGRA kommt zum Schluss, dass dies kein Problem ist. Die Gefährdung des Grundwassers durch eine sogenannte Oberflächenanlage sei kontrollierbar. Rund 7'000 Franken, so viel muss ein 21-jähriger Fußballfan der SBB bezahlen. Das hat das St. Galler Kreisgericht entschieden. Der Mann hatte im November 2012 nach einem Fußballspiel zusammen mit anderen Fans SBB-Gleise blockiert. Sie protestierten damit gegen die Verhaftung ihrer Kollegen. Für die Bahn entstanden zahlreiche Verspätungen, weshalb die SBB Schadenersatz forderte. Es ist das erste Mal, dass die SBB in einem solchen Fall eine Forderung an einen Fußballfan stellte. Die internationale Staatengemeinschaft hat Somalia 1 Milliarde Euro zugesichert für den Wiederaufbau des Landes nach 2 Jahrzehnten Bürgerkrieg. Dies wurde an der internationalen Syrien-Konferenz in Brüssel beschlossen. Größter Geldgeber ist die EU mit 750 Millionen Euro. Auch die Schweiz hat Geld versprochen, und zwar 60 Millionen Euro für die nächsten 4 Jahre. An der Konferenz wurde auch ein Plan für den Neuanfang in Somalia vereinbart. Demnach soll das ostafrikanische Land unter anderem das Rechtssystem reformieren und die Sicherheit wiederherstellen. Nach 22 Jahren Chaos und Bürgerkrieg versprach Präsident Hassan Sheikh Mohammed auch Wahlen für sein Land. Diese sollen im Jahr 2016 stattfinden. Der Spitzenkandidat der deutschen Grünen für die Bundestagswahl, Jürgen Trittin, muss sich wegen einer Pädophilie-Debatte in seiner Partei rechtfertigen. In den 80er Jahren traten Teile der Grünen für die Freigabe von gewaltfreiem Sex mit Kindern ein. Wie die deutsche Tageszeitung Taz berichtet, habe dies auch Trittin, zumindest indirekt, mitgetragen. Als Stadtratskandidat in Göttingen verantwortete Trittin 1981 ein Wahlprogramm, das dafür warb, gewaltfreie sexuelle Handlungen mit Kindern nicht zu bestrafen, schreibt die Taz. Trittin bestätigt dies gegenüber der Zeitung und bezeichnet es als Fehler. Als Reaktion fordern verschiedene Politiker der Unionsparteien in deutschen Medien den Rücktritt Jürgen Trittins. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.029 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.533 Punkten, plus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,62 gehandelt, der Dollar zu 92,59 Rappen. Und das Wetter? In der Nacht Regen und Schnee bis 1400 Meter. Morgen zögernd freundlicher, im Süden ziemlich sonnig.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Der Einsatz von Sarin ist entsetzlich. Die konventionellen Waffen sind laut UNO aber die schlimmsten Massenvernichtungswaffen im syrischen Bürgerkrieg. Psychiatrische Gutachten und ihre Fehleranfälligkeit. Eine US-Studie nach dem Mord an der Genfer Sozialtherapeutin. Der Streit um Atomendlager in der Schweiz und mögliche Grundwasserverseuchungen.
Es ist kein besonderes Risiko für das Grundwasser. Im Gegenteil, wenn Sie das zum Beispiel mit einer Tankstelle vergleichen, dann dürfte das akute Risiko erheblich kleiner sein.
Kriegt die Lufthansa Atemnot ohne ihren Chef und Reformer Christoph Franz? Das Expertengespräch, nachdem Franz zu Roche wechseln wird. Die Sünden der Vergangenheit. Wenige Tage vor der Bundestagswahl holt die sogenannte Pädophilie-Debatte die deutschen Grünen ein. Und Somalia braucht eine internationale Bank. Wenigstens eine einzige. Der grausige Einsatz von Chemiewaffen in Syrien ist nun durch die UNO-Inspektoren offiziell bestätigt. Doch die meisten Menschen sterben in Syrien durch konventionelle Waffen. Das hat eine Untersuchungskommission des UNO-Menschenrechtsrates zeitgleich mit den UNO-Sonderinspektoren in Syrien festgestellt. Franco Battel.
Der Brasilianer Paulo Pinheiro leitet die UNO-Kommission, die dem Menschenrechtsrat zu Syrien Bericht erstattet.
Across northern Syria, there has been an upsurge in crimes and abuses committed by extremist anti-government armed groups.
Im Norden Syriens nimmt die Zahl von Verbrechen und Übergriffen, begangen von extremistischen Rebellen, zu. Pinheiro berichtete dem Menschenrechtsrat weiter, es gebe einen regelrechten Zustrom ausländischer Extremisten nach Syrien. Diese würden Jugendliche zwangsrekrutieren. Belegt sei aber auch die Entführung und Ermordung von christlichen Priestern oder Journalisten. Die Aufzählung der Kriegsverbrechen, die den Rebellen zur Last gelegt werden, wird länger und länger. Rebellen machten nun auch das, was Assads Truppen schon lange tun. Auch sie greifen zivile Ziele an, zum Beispiel Spitäler.
Anti-government armed groups have also launched attacks on medical personnel and hospitals.
Die UNO-Kommission stellt ganz generell fest, Syrern wird, je nachdem auf welcher Seite sie stehen, der Zugang zu medizinischer Versorgung gewährt oder verweigert. Medizin wird zur Waffe. Weiterhin lang ist auch die Liste der Verbrechen, die dem Assad-Regime und seinen Verbündeten vorgeworfen werden. Im Norden Syriens, nahe der umkämpften Stadt Aleppo, habe ein Kampfjet von Assads Regierungstruppen eine Brandbombe abgeworfen, über einer Schule.
Survivors of an attack on a school in Auran al-Kubra, Aleppo countryside, on 26 August, detail an incendiary bomb.
8 Schüler starben sofort, 50 weitere haben zum Teil schwerste Verbrennungen erlitten, sagte Pinheiro. In der Nähe der bombardierten Schule hätten sich weder Rebellen aufgehalten, noch habe sich in der Umgebung der Schule ein strategisches Ziel befunden. Dem Ziel, dem Gegner mit allen Mitteln zu schaden und Leben zu zerstören, diene auch der Einsatz international geächteter Streubomben.
Cluster munitions continue to be dropped on civilian areas, notably in Idlib Governorate.
Die Truppen von Assad werfen Streubomben über Wohngebieten ab. Wie schon die letzten Berichte stützt sich auch der jüngste UNO-Bericht vor allem auf Interviews, die Mitarbeiter per Telefon oder im benachbarten Ausland geführt haben. Die Regierung Assad erlaubt es der UNO weiterhin nicht, dass die vom Menschenrechtsrat eingesetzte Kommission Syrien bereist und vor Ort ermittelt. Im Hinblick auf einen späteren Prozess gegen die Verantwortlichen solcher Verbrechen wäre aber genau das nötig. Die UNO fordert weiterhin ungeschränkten Zugang.
Franco Battel. Nach dem Mord an der Genfer Sozialtherapeutin wirft die Suche nach den Ursachen dieses tragischen Verbrechens hohe Wellen. Die Waadtländer Sicherheitsdirektorin Jacqueline De Quattro spricht sogar von einer Schönwetterjustiz in der Schweiz. Roland Wermelinger.
Jacqueline De Quattro fordert ein nationales Register der Gewaltstraftäter und einheitliche, strengere Regeln bei der Risikoabklärung. Vor 3 Monaten wurde auch in ihrem Kanton der Waadt eine junge Frau von einem Gefangenen umgebracht. De Quattro kritisiert in diesem Zusammenhang auch eigene Leute, Therapeuten, die wichtige Informationen über den Täter nicht preisgeben wollten.
Wenn die Leute das Gefühl haben, dass ihre Aufgabe ist, dass sie die Persönlichkeit schützen, so weit wie möglich, statt Gesellschaft schützen, dann sind die am falschen Posten. Sie sind im Auftrag vom Staat und ihre erste Aufgabe ist, den Staat zu schützen und nachher ihren Patienten.
Außerdem sei es höchste Zeit, dass auch die Justiz ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft besser wahrnehme.
Dass wir noch eine Justiz haben, wenn Sie mich fragen, wofür Gutwetter richtig ist, aber für Krisensituationen wie die wir jetzt doch mehrmals hintereinander erlebt hat, einfach nicht stimmt.
Die Waadtländer Sicherheitsdirektorin fordert alle ihre Berufskolleginnen dazu auf, nun sämtliche Dossiers von Gewaltstraftätern genau zu überprüfen und im Zweifelsfall Freigänge zu verbieten.
Eine entscheidende Rolle, ob Schwerverbrecher außerhalb der Gefängnismauern eine Therapie erhalten, spielt die psychiatrische Beurteilung der Täter. Doch eine neue Studie aus den USA zeigt, wie fehleranfällig diese Gutachten sind. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Wird ein Sexualstraftäter nach Absitzen seiner Strafe wieder rückfällig werden? Das ist eine Frage, die forensische Gutachter beantworten müssen. Doch wie gut können sie das? Josef Sachs, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für forensische Psychiatrie.
Die Qualität ist immer noch sehr unterschiedlich. Sie hat sich allerdings in den vergangenen 6 oder 8 Jahren sehr stark verbessert.
Das zeige zumindest seine persönliche Erfahrung. Doch wirklich erforscht wurde die Qualität von Gutachten in der Schweiz bisher kaum. Nun zeigt aber neue Forschung aus den USA, dass forensische Gutachter erstaunlich leicht beeinflussbar sind. Der Psychologe Daniel Murray von der Universität Virginia hat rund 100 Gutachter gebeten, die Rückfallgefahr von Sexualstraftätern anhand von Falldossiers zu beurteilen.
What they didn't know is that everybody was reviewing the exact same 4 files and that not everybody got the same job description.
Was die Gutachter nicht wussten, sie erhielten erstens alle dieselben 4 Fälle zu beurteilen und die eine Hälfte der Gutachter wurde scheinbar von der Verteidigung angeheuert, die andere Hälfte von der Anklage.
We found that in general those experts who believed they were working for the defense tended to assign lower scores and the experts who thought they were working for the prosecution tended to assign higher scores.
Die Gutachter, die glaubten, für die Verteidigung gearbeitet zu haben, schätzten die Rückfallgefahr signifikant weniger hoch ein als die Gutachter der Gegenseite. Ein Resultat, das den forensischen Psychiater Josef Sachs nicht erstaunt.
Also meine erste Reaktion ist, dass ich habe schon immer gedacht.
Allerdings seien die Resultate aus den USA nicht 1:1 auf die Schweiz übertragbar.
Wir machen keine Parteigutachten, die meisten Institutionen machen das nicht, sondern nur Gutachten von einer neutralen Institution, das heißt vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft.
Doch Josef Sachs hält die Resultate der Studie dennoch für relevant.
Denn auch wenn wir keine Parteigutachten machen, gibt es bei jedem Psychiater, selbst dann, wenn er das nicht selber zugeben würde, eine gewisse Voreingenommenheit, die nie ganz ausgeschaltet werden kann.
Das gilt übrigens auch bereits bei der Auswahl der Methode, um ein Rückfallrisiko zu bestimmen. In Studien schneidet eine Methode nämlich doppelt so gut ab, wenn sie vom Erfinder selbst geprüft wird, als wenn sie unabhängige Wissenschaftler prüfen. Das zeigt der Psychiater Jay Singh vom Psychiatrisch-Psychologischen Dienst des Kantons Zürich in einer ebenfalls gerade erschienenen Übersichtsstudie.
Tool authors tend to find that their instruments perform about twice as well than independent research teams.
Auch das Urteil von Gutachtern kann also verzerrt sein. Umso wichtiger ist deshalb Transparenz darüber, wie die Gutachter zu ihren Schlüssen gekommen und wie zuverlässig diese Schlüsse sind. Immerhin berechnete Jay Singh in einer anderen Studie, dass die Rückfallprognosen mit anerkannten Methoden international im Schnitt zu rund 90% richtig liegen, wenn sie einem Täter ein geringes Rückfallrisiko attestieren. Doch auch das wird die Kritik am Umgang mit Sexualstraftätern kaum zum Verstummen bringen. Josef Sachs:
Die Öffentlichkeit will ja wissen, passiert es oder passiert es nicht. Und nicht passiert es zu 90% oder zu 20%.
So unerträglich das auch ist, auch durch noch bessere Gutachten, die zweifelsohne nötig sind, werden Gewalt- oder Sexualstraftäter nie vollständig berechenbar. Alle anderslautenden Versprechen sind unseriös.
Seit Jahrzehnten sucht die Schweiz vergeblich einen Standort für ein Atommüll-Tiefenlager. Und zu einem solchen Tiefenlager gehört auch eine Anlage an der Oberfläche, wo die abgebrannten Brennstäbe für die Endlagerung verpackt werden. Und auch um diese Anlage gibt es Streit. Die Kritiker befürchten, dadurch könnte Grundwasser verstrahlt werden. Raphael von Matt.
Es sind kleine Schritte, die zu einem Atommüllendlager führen. Und nur langsam geht es vorwärts. Immer wieder gibt es Evaluationen, Stellungnahmen, Berichte, Proteste. Einen weiteren kleinen Schritt hat heute die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, gemacht. Die Anlage, in der der Atommüll umgeladen und verpackt wird, darf in einem Grundwassergebiet erstellt werden. Dies sagt Piet Seudema von der NAGRA.
Die Schweiz ist sehr eng besiedelt, sehr stark genutzt und es ist immer eine Abwägung. Und wir haben von Anfang an geprüft, ob das gehen würde. Wir sind zum Schluss gekommen, dass es geht. Und deshalb sind wir dann bei der Abwägung dazu gekommen, dass wir Anlagen über diesem Gewässerschutzbereich haben. Ich möchte aber noch festhalten, das heisst, die Anlagen sind nicht im Grundwasser, sondern deutlich über dem Grundwasser.
Rückendeckung erhält die NAGRA vom Bundesamt für Umwelt BAFU. Die Gefahr durch das Hantieren und Umladen von radioaktivem Material in der Oberflächenanlage sei kontrollierbar, sagt Daniel Hartmann, im BAFU zuständig für den Grundwasserschutz.
Es ist kein besonderes Risiko für das Grundwasser. Im Gegenteil, wenn Sie das zum Beispiel mit einer Tankstelle vergleichen, dann dürfte das akute Risiko erheblich kleiner sein.
Im Ringen um einen Standort eines Tiefenlagers spielen die Kantone eine wichtige Rolle. Thomas Frey, der Vertreter der Standortkantone, könnte mit einer Anlage in einem Grundwassergebiet leben. Rechtlich zulässig, das heiße aber nicht unbedingt wünschenswert.
Das ist eigentlich das Zentrale von uns Kantonen. Also rechtlich, ja, heißt man darf, aber das heißt noch lange nicht, man soll auch. Diese Abwägung, die ist nach wie vor zentral.
Also doch lieber ein Atommülllager in einem Gebiet ohne Grundwasser. Nicht nur ein Wunsch, sondern eine Bedingung ist das für die atomkritische Schweizerische Energiestiftung.
Es gibt keinen Grund, ins Grundwassergebiet zu gehen. Man soll in dieser Angelegenheit, die schon genug Gefahren birgt und unbekannte Aspekte hat, wirklich jede mögliche zusätzliche Gefahr vermeiden,
sagt Sabine von Stocker von der Energiestiftung. Diese Befürchtungen seien übertrieben, antworten die Behörden. Michael Ebersold vom Bundesamt für Energie leitet das Auswahlverfahren für ein Tiefenlager.
Es ist nicht so, dass keine Gefährdung besteht, aber wir haben heute genügend Angaben, um im Grundsatz davon auszugehen, dass, wenn die Vorgaben eingehalten werden, eine solche Anlage sicher gebaut und betrieben werden kann.
Doch überall dort, wo ein Endlager hinkommen könnte, bleiben die Anwohner skeptisch. Am Jura-Südfuss, im Jura-Ost, nördlich Lägern, Zürich-Nordost, dem schaffhausischen Südranden und am Wellenberg in der Innerschweiz. Allein schon diese Aufzählung zeigt, dass es noch ein weiter Weg ist, bis ein oder zwei solche Lager gebaut sind. Das weiß auch Projektleiter Ebersold vom Bundesamt für Energie.
Wir gehen davon aus, dass hier eine Einengung passiert im Jahr 2016. Es wird dann sicher 8-9 Jahre bis zur endgültigen Standortwahl dauern. Dann kommen Versuchsstollen, dann kommt eine Bau- und eine Betriebsbewilligung. Also wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns. Diese Oberflächenanlage für ein geologisches Tiefenlager existiert im Moment nur auf dem Papier.
Und bis zum Bau braucht es noch viele, viele kleine Schritte.
Es ist 18.22 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit der Frage, was macht die Lufthansa ohne ihren Chef Franz? Der Frage, in welcher Branche der Lohnunterschied zwischen Mann und Frau am größten ist und vor allem warum? Und einer Frage des Überlebens, warum die Barclay Bank für Somalia überlebenswichtig ist. Der Chef von Lufthansa, der zugleich der frühere erfolgreiche Chef von Swiss war, Christoph Franz, wechselt zu Roche. Franz sitzt schon im Verwaltungsrat von Roche, kennt sich also aus. Die Frage ist, was macht die Lufthansa, die sich mitten in einer Restrukturierung befindet, ohne Christoph Franz? Und was unterlässt der Chef? Darüber habe ich mit Luftfahrtexperten Andreas Späth in Hamburg gesprochen und gefragt, wie gut kann die Lufthansa den Abgang von Franz verkraften? Sie befindet sich ja mitten in einem großen Sparprogramm.
Also ich denke ehrlich gesagt, das Score, dieses Sparprogramm, was hier über mehrere Milliarden Euro sich erstreckt, nicht nur an Christoph Franz hängt. Da sind natürlich weitere Management-Ebenen mit einbezogen. Und ich denke, es hat Lufthansa auch keine Alternative dazu, als eben dieses Programm ganz genauso weiterzuführen. Wobei es kann natürlich schon sein, dass ein Nachfolger möglicherweise andere Schwerpunkte, andere Akzente setzt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich zu Score und den jetzt postulierten Zielen keine Alternative gibt, egal wer ihm nachfolgt.
Swiss und ihre Muttergesellschaft Lufthansa, die haben im ersten Halbjahr je einen Gewinn von 72 Millionen ausgewiesen. Für die Swiss ist das ein Plus von fast 20%, für die Lufthansa ein Minus von fast 70%. Warum dieser frappante Unterschied?
Also auf jeden Fall ist Lufthansa eine ganz andere Größenordnung, hat sehr viel mehr Baustellen in aller Welt, vor allen Dingen hat im Europaverkehr. Und Swiss wurde ja quasi auch, wie man auf Englisch sagt, from scratch, also sozusagen auf einem weißen Blatt Papier neu aufgebaut. Während natürlich Lufthansa noch sehr viele Altlasten mit sich schleppt und einfach ein riesengroßer Laden ist und da einfach doch eine Menge einzelne Baustellen in den Griff zu kriegen sind. Ich denke, die absolut entscheidende Frage, um das zu verbessern, wird eben auch wirklich sein, das Schicksal von Germanwings. Also inwieweit ist es möglich, den bisher immer und über Jahrzehnte hinweg defizitären Europa- und Kurzstreckenverkehr, den in die Gewinnzone zu führen. Und das ist die klar definierte Aufgabe für Germanwings innerhalb von 2 oder 3 Jahren. Und wenn das gelingt, ist das ein riesiger Fortschritt. Und wenn das nicht gelingt, dann muss ich sagen, muss Lufthansa weiterhin nochmal radikal sich umstrukturieren, um weiter am Markt präsent zu bleiben und muss wahrscheinlich dann, wie Christoph Franz selber gesagt hat, eher eine Frankfurt Airlines oder Munich Airlines werden als eine Lufthansa, weil sie dann eben wirklich all diese dezentralen Verkehre wahrscheinlich aufgeben müsste.
Sind dann die Billig-Airlines die Hauptprobleme von Lufthansa?
Na, sie wird ja an zwei Fronten angegriffen sozusagen. Sie wird in Europa angegriffen von den Billig-Airlines, die Sie gerade schon ansprachen. Da versucht sie jetzt eben selbst mitzumischen mit Germanwings. Sie wird aber natürlich auch auf der Fernstrecke, die ja normalerweise viel lukrativer ist für eine solche Airline wie die Lufthansa, wird sie ja massiv von den Gulf-Airlines in die Zange genommen. Auch hier hat die Lufthansa-Finanzvorstandsfrau Simone Menne vor einiger Zeit geäußert, auch die Lufthansa können Sie sich vorstellen, möglicherweise im Asienverkehr eine Art Billiglinie aufzubauen. Davon war bisher nichts mehr zu hören seit dem letzten halben Jahr, aber die Gedanken hat sie zu Jahresbeginn geäußert. Also das ist sicherlich eine Frage, der kommt jetzt nach Christoph Franz, aber es gibt sicherlich noch einige Stellschrauben, die bewegt werden könnten.
Eine ganz grundlegende Tatsache ist doch, es fliegen immer mehr Leute mit Flugzeugen. Wieso kämpfen dann die Airlines dauernd?
Ja, es gibt viele Dinge. Luftfahrt ist noch nie richtig profitabel gewesen im Vergleich zu anderen Industriebranchen. Vor allen Dingen, weil sehr viele Preise eben sehr volatil sind. Am allerersten natürlich zu nennen den Ölpreis. Das sind so hohe Kosten, die hier auf die Luftfahrt zukommen, die sie auch im Gegensatz zu anderen Verkehrsträgern, denken Sie an die Bahn, denken Sie an Autos, da wird sehr vieles auch von anderswoher subventioniert, teilweise von Staatsseite. Die Luftfahrt ist das einzige Verkehrsmittel, was im Wesentlichen ihre Infrastruktur selbst bezahlen muss und einfach auch mit eben dauernd sich ändernden und massiven Kostenbelastungen, wie gesagt, wichtiges Beispiel ist eben der Ölpreis, der Kerosinpreis, der daraus folgt, belastet. Und das führt dazu, dass Luftfahrt eben generell keine sehr profitable Branche ist und auch noch nie war. Das wird sicherlich auch sich nicht groß ändern in der nächsten Zeit.
Warum sind dann die Gulf Airlines so erfolgreich, wenn sie so ein teures Segment bedienen?
Das kann man so nicht direkt vergleichen, weil durch die Gulf Airlines im Wesentlichen nur Mittel- und Langstrecken fliegen mit nur großen Flugzeugen. Die haben fast gar keine kleinen Flugzeuge. Sie haben generell ein viel positiveres Umfeld dort, weil die gesamten Staaten, aus denen die stammen, alle an einem Strang ziehen und sozusagen der Erfolg der nationalen Luftfahrtgesellschaft ist sozusagen Teil der Staatsräson, weil eben auch die Positionierung einer Emirates, einer Etihad, einer Qatar Airways den jeweiligen Staat weltweit auf die Karte bringt und deswegen eben ein wichtiges Instrument ist, den Staat insgesamt zu positionieren, auch für ihn zu werben und sozusagen ihn als Wirtschaftsstaat attraktiv zu machen, auch für Touristen. Das sind alles Dinge, die bewirken, dass der Staat hier eben sehr stark massiv diesen Airlines den Weg ebnet. Und das ist leider in Europa im Speziellen gerade gar nicht so, sondern Sie sehen hier in Deutschland Luftverkehrsabgabe. Der Staat wirft den Fluggesellschaften meistens Steine zwischen die Beine und Knüppel. Und deswegen ist einfach das grundsätzliche Spielfeld hier ein völlig anderes.
Andreas Späth ist Luftfahrtexperte in Hamburg. Die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern ist nirgends so groß wie bei Banken und Versicherungen. Auch wenn man die erklärbaren Unterschiede berücksichtigt, wie zum Beispiel, dass weniger Frauen in Top-Positionen arbeiten, beträgt die Differenz noch immer 12% und das schon seit Jahren. Weil die Politik nun mit Zwangsmaßnahmen droht, will der Arbeitgeberverband der Banken reagieren. Klaus Ammann.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das gelte selbstverständlich auch bei den Banken, sagt der Präsident des Arbeitgeberverbandes Banken, Balz Stückelberger.
Keine Bank macht absichtlich ungleiche Löhne, niemand will das.
Tatsache ist aber, dass auch bei gleicher Arbeit und gleichen Qualifikationen Frauen am Bankschalter oder dahinter im Schnitt 12% weniger verdienen als Männer. Regula Stocker, die Unternehmen das sogenannte Equal Salary Zertifikat für Lohngleichheit anbietet, versucht zu erklären.
Die meisten gehen davon aus, dass sie keinen Handlungsbedarf haben, dass sie eben faire Löhne zahlen. Und das ist nicht, dass wir ihnen vorwerfen, dass sie das extra oder dass sie absichtlich Frauen im Unternehmen diskriminieren. Aber es schleicht sich eben ein, ohne dass man es will. Und deshalb sollte man genau hinschauen.
Genau hinschauen, das heißt untersuchen, wo Lohnungleichheit besteht und dann Maßnahmen ergreifen. Wichtig sei zum Beispiel, möglichst genau festzulegen, welcher Lohn für welche Arbeit ausbezahlt wird, sagt Regula Stocker. Denn oft entstünde Diskriminierung bei den Lohnverhandlungen.
Man weiß, dass da Frauen anders in diese Verhandlungen einsteigen als Männer. Also je genauer man sagt, diese Funktion ist uns als Unternehmen so viel wert, egal wer diesen Job eigentlich ausübt, ob Mann, Frau und welchen kulturellen Background diese Person hat, desto kleiner ist dann eben die Diskriminierung, die sich einschleichen könnte.
Neben dem privaten Equal Salary Zertifikat bieten Arbeitnehmer, Arbeitgeber und der Bund den Unternehmen den sogenannten Lohngleichheitsdialog an. Dabei verpflichten sich die Unternehmen freiwillig, zusammen mit den Sozialpartnern ihre Löhne auf Gleichheit zu prüfen. Doch ob Lohngleichheitsdialog oder Equal Salary Zertifikat, Das interessiert die wenigsten Banken. Die Angebote werden kaum genutzt. Gerade mal 3 kleinere Banken und die Nationalbank haben sich bisher in die Lohnbücher schauen lassen. Der Lohngleichheitsdialog habe seine Ziele verfehlt, gibt Lucius Mader, der im Bundesamt für Justiz für das Projekt zuständig ist, nach 4 Jahren Erfahrung zu.
Wir kommen jetzt zum Schluss, dass ein auf Freiwilligkeit basierender Ansatz eben die Ziele im Rahmen dieses Projekts nicht erfüllt hat. Ich denke, das ist eine Feststellung, um die man nicht herumkommt, und das wird jetzt sicher auch dazu führen, dass man neue Überlegungen anstellen muss, auch Überlegungen zur allfälligen Ausgestaltung eines Kontroll- und Durchsetzungsinstrumentariums.
Das Projekt Lohngleichheitsdialog läuft demnächst aus. Der Ruf nach staatlichen Zwangsmaßnahmen, konkret nach Lohngleichheitsinspektoren, wird lauter. Walt Stückelberger vom Arbeitgeberverband Banken Grauz.
Davon halte ich sehr wenig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dann staatliche Lohninspektoren ein so komplexes Lohnsystem, wie es in einer Bank geführt wird, analysieren können. Wir möchten solche Ungleichheiten erkennen. Aber wenn wir das machen, machen wir das lieber gerade richtig, wissenschaftlich seriös. Da gibt es gute Systeme. Da braucht es aber das Tätigwerden der Bank selber. Da bin ich auch zuversichtlich, dass das in Zukunft noch einige Banken machen werden.
Da spielt jedoch viel Zweckoptimismus mit. Ohne Zwang wird wohl höchstens die demografische Entwicklung Druck machen. Erst wenn die Banken auf weibliche Arbeitskräfte angewiesen sein werden, werden sie sich darum bemühen, dass keine Frau den Eindruck erhält, sie verdiene für dieselbe Arbeit weniger als ihr Kollege.
Eine Woche vor der Bundestagswahl werden die deutschen Grünen frontal von der Debatte um ihre frühere Haltung zur Pädophilie erwischt. Anlass ist ein Bericht über die Rolle von Spitzenkandidat Jürgen Trittin. Manche fordern inzwischen sogar seinen Rücktritt. Und das ist nicht das einzige Problem der Grünen wenige Tage vor der Bundestagswahl. Kasper Selk aus Berlin.
Jürgen Trittin ist alles andere als ein scheuer Mensch. Wenn er eine Konfrontation für nötig hält, dann geht er genüsslich in den verbalen Nahkampf. Wenn er was zu sagen hat, dann tut er das mit voller Stimme. Nicht so heute Morgen.
Ich habe mehrfach gesagt, dass es in der Gründungsphase der Grünen falsche Forderungen gegeben hat, die auch und gerade im Umgang mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern erhoben worden sind.
Der Spitzenkandidat der Grünen klingt kleinlaut, er muss sich rechtfertigen. Seit Monaten kursieren Geschichten aus der Gründungszeit der Grünen zu Beginn der 80er Jahre. Damals haben sich diese, wie auch Teile der FDP, Wissenschaftler, Schwulenorganisationen und andere dafür eingesetzt, dass sexuelle Beziehungen zu Minderjährigen, die im Konsens erfolgen, nicht oder nur reduziert unter Strafe gestellt werden. Die Grünen haben diese äußerst fragwürdige Position erst gegen Ende der 80er Jahre revidiert. Das alles seien unverzeihliche Fehler gewesen, sagen die Grünen seit Monaten. Sie haben deswegen selber eine unabhängige Untersuchung über all diese Vorgänge eingeleitet, um diese Fehlentwicklungen zu Beginn ihrer Parteigeschichte aufzuarbeiten. Der untersuchende Professor Franz Walter ist nun ausgerechnet derjenige, der heute in der linken Taz berichtet, Jürgen Trittin selber sei vor 32 Jahren für einen Artikel verantwortlich gewesen, in dem Forderungen nach Straffreiheit gestellt worden seien. Ein gefundenes Fressen für die Gegner der Grünen eine Woche vor der Bundestagswahl. Der CDU-Politiker Philipp Missfelder wartete nicht lange.
Herr Trittin soll sich wirklich überlegen, ob er der Richtige ist für diese Führungsaufgabe bei den Grünen.
Rücktrittsforderung an den gegnerischen Spitzenkandidaten eine Woche vor der Wahl. Darauf werden die Grünen zwar nicht eingehen, aber diese Geschichte trifft sie im ungelegensten Moment. Seit Wochen sinken ihre Umfragewerte, welche zuvor fast unverrückbar um rund 15% herumgelegen hatten, jetzt liegen sie unter 10. Die gestrige Landtagswahl in Bayern brachte mit 8,6% ein schlechtes Ergebnis. Heute wollte man sich Mut zureden, Durchstartparolen für die letzte Wahlkampfwoche ausgeben und jetzt diese Geschichte zum wohl unappetitlichsten aller Themen. Das Bemühen der Grünen, mit der Untersuchung von Professor Walter Transparenz zu schaffen, wendet sich jetzt gegen sie selber. Gleich wie ihr Bemühen um Ehrlichkeit im Wahlkampf. Die Grünen fordern Steuererhöhungen für die Reichen. Es kämen enorme Investitionen auf das Land zu, die müsse man finanzieren und das ehrlicherweise auch schon vor der Wahl bekennen. Und genau das, die Forderung nach Steuererhöhungen, war die Ursache für den Einbruch ihrer Umfragewerte. Die Steuererhöhungspartei hat jetzt auch noch ein Pädophilie-Etikett. In einer Woche wird sich das kaum entfernen lassen. Damit tendieren die Chancen für eine rot-grüne Koalition nächsten Sonntag noch näher gegen null.
Die EU hat zusammen mit der Regierung von Somalia die internationale Gemeinschaft heute nach Brüssel eingeladen. Ziel der Konferenz ist, Geld zusammenzutrommeln für den Wiederaufbau des von Hunger, Korruption, Piraterie und einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg geplagten Landes. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Es war viel von Hoffnung die Rede heute in Brüssel. Und die Hoffnung stützte sich auf ein Dokument, das der somalische Präsident Sheikh Mohamud mitbrachte.
The federal government of Somalia presents this compact reflecting the ongoing process of transition.
Einen Pakt präsentiere er, in dem sich der allmähliche Übergang hin zu einem stabilen Somalia spiegle. Seine Regierung habe mit allen Leuten in allen Landesteilen gesprochen, sagt er, und aus diesen Gesprächen diesen Pakt destilliert, der alle Gruppen und Gruppierungen berücksichtige.
First and foremost, let me begin with the security. Which is our top priority and is indeed.
Lassen Sie mich mit der Sicherheit anfangen, sagte er den versammelten internationalen Partnern und Geldgebern. Sicherheit ist unsere Top-Priorität. Tatsächlich sollen die islamistischen Dschihad-Milizen aus der Hauptstadt Mogadischu vertrieben sein. Und auch die Piraterie vor der Küste Somalias habe fast ganz aufgehört, so der Präsident. Mit dem Pakt verpflichtet sich die Regierung zu Demokratie, zum Schutz von Minderheiten und Menschenrechten und zum sorgsamen Umgang mit Ressourcen. Von diesem Pakt dürfe man dennoch keine Wunder erwarten, sagte die EU-Außenbeauftragte Ashton.
But it gives us a plan. It gives us a set of commitments.
Aber er sei ein Plan, definiere Aufgaben und Ziele. Er zeige auf, wie Somalia wieder mehr werden könne als eine Sammlung von Gebieten, nämlich eine Nation. Und Ashton lobte den somalischen Präsidenten.
You, Mr. President, have always understood how complex and challenging this will be.
Er habe immer verstanden, wie schwierig der Weg für Somalia noch sei. Lob gab es für Sheikh Mohamud auch von EU-Kommissionspräsident Barroso. Lob und Geld. Nachdem die EU Somalia in den letzten 6 Jahren mit 1,2 Milliarden Euro unterstützt hatte, wovon der Löwenanteil in die Sicherheit floss, versprach Barroso heute weitere 650 Milliarden.
There is a new momentum now, and Somalia's environment is changing.
Denn die Dinge seien im Fluss in Somalia. Sheikh Mohamud zeigte sich dankbar. Er hoffe, dass sein Land schon bald nicht mehr um Nahrungsmittel verhandeln müsse, sondern um Handelsabkommen und dass bald schon somalische Waren in Europa zu kaufen seien. Und er beendete seine Rede mit einer ganz konkreten Warnung. Die neueste Sorge seiner Bürger gelte den Geldüberweisungen von Somaliern im Ausland in ihre Heimat. Diese Überweisungen seien wegen neuer Entwicklungen im internationalen Bankgeschäft in Gefahr. Und ohne dieses Geld, so der Präsident, könnte Somalia schnell wieder zurückfallen in die ganz tiefen Schwierigkeiten der letzten Jahre.
That will take us back to a difficult situation that Somalia has emerged in the past.
Was Somalias Präsident anspricht, ist der Entscheid der Barclay Bank, ab Oktober das Somalia-Geschäft einzustellen. Das britische Geldinstitut ist die letzte internationale Bank, die dort noch aktiv ist. Und sie ist überlebenswichtig, denn Ex-Somalier überweisen doppelt so viel Geld in ihre Heimat wie alle internationalen Geldgeber zusammen an Entwicklungshilfe. Doch Barclay gibt dem Druck der USA nach. Die fürchten, das Geld gerate Terroristen in die Hände oder es würden Piratengelder gewaschen. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser.
Wie schickt man Geld in ein Land, in dem es keine Banken gibt? 1 Million Exil-Somalier in der ganzen Welt, die ihre Familien in der Heimat unterstützen wollen, stellen sich diese Frage seit über 20 Jahren immer wieder. Mohamud Jama in Nairobi ist einer von ihnen.
I was one of those people who migrated and then I remember in 1973 I sent $5,000 to my family.
Ich bin einer, der Somalia verlassen hat. Ich erinnere mich, wie ich meiner Familie zum ersten Mal $5,000 schickte. Ich gab das Geld einem Freund in Äthiopien, doch das Geld kam nie an, weil er es selber brauchte.
The same person also needed the money. That money never found its way.
Geldpiloten oder Buschauffeuren anzuvertrauen, bewährte sich ebenso wenig. In die Lücke sprangen kleine somalische Geldüberweisungsbüros. In fast allen größeren Städten der Welt gibt es heute solche. Per Telefon und Computer wird das Geld über Vertrauensleute transferiert. Jährlich werden auf diese Weise 1,3 Milliarden Franken nach Somalia überwiesen. Meistens Kleinstbeträge von 50 bis 100 Dollar, die aber vielen Menschen das Überleben sichern, sagt Catherine Ndung vom somalischen Hilfswerk Adesso.
Let's say I'm the person living in Zurich and I'm sending $100 or 100 euros and I'm sending it to my sister.
Nehmen wir an, ich lebe in Zürich und überweise meiner Schwester auf diese Weise 100 Dollar. Sie und ihr Mann haben drei Kinder. Wahrscheinlich lebt noch eine Großmutter oder ein Großvater dort, außerdem Tanten, Onkel, Cousinen und einige mittellose Kinder, zu denen meine Schwester schaut. Von meinen 100 Dollar blieben also am Ende 10 bis 15 Leute.
So it could be as many as 10, 15, 20 people that are eating with that same household. So the money, the 100 euros, goes a long way.
Experten gehen davon aus, dass rund 3/4 der somalischen Bevölkerung von solchen Geldüberweisungen leben. Doch damit soll nun fertig sein. Ab Ende September will die britische Barclaybank sämtliche Verbindungen mit den unkonventionellen Geldüberweisen einstellen. Die Bank begründet den Schritt mit verschärften Regulierungen seitens der Regierungen in London und Washington. Diese befürchten, dass über die Geldtransferbüros auch Terroristen finanziert werden. Anders betrachtet die Sache der somalische Geschäftsmann Abdi Rashid Duale.
Somalia, as you know, is more than 10 million people and they have a normal life.
In Somalia leben über 10 Millionen Menschen. Die meisten führen ein normales Leben. Die wenigsten sind Piraten oder Gotteskrieger. Somalia wird immer stabiler und es geht langsam wieder aufwärts mit unserem Land. Viele kommen aus dem Exil zurück und empfinden diesen Entscheid als Kollektivstrafe. Ohne Bankverbindungen zum Ausland wird der Wiederaufbau Somalias nicht möglich sein.
Will have effect Somalia to rebuild its own infrastructure.
Somalia hat tatsächlich Tritt gefasst. Wenn Abdi Rashid Duale jedoch von einem normalen Leben spricht, dann ist dies mit Vorsicht zu genießen. Somalia ist zurzeit eher ein geografischer Begriff als ein Staat. Funktionierende Schulen, Spitäler oder eine Justiz fehlen. Seit den Wahlen kehrt zwar tatsächlich ein Hauch von Stabilität zurück. Wer mit Somalien spricht, spürt Zuversicht und deshalb sei der Augenblick, den Geldhahn zuzudrehen, völlig falsch, sagt der UN-Geldwäscherei-Experte Matt Bryden.
Al-Shabaab was raising money outside Somalia, mainly between 2007 and 2009.
Al-Shabaab hat zwischen 2007 und 2009 tatsächlich bei den Exil-Somaliern rund um die Welt Geld eingezogen. Seither finanziert sich die Terrororganisation jedoch durch Schmuggel und Exporte ziemlich autonom. Der Geldtransfer aus dem Ausland ist massiv zurückgegangen. Ein gleiches Bild bei der Piraterie und den Entführungen. Seit 2012 sind diese Aktivitäten praktisch kollabiert. Das Risiko der Terrorfinanzierung und der Geldwäscherei wurde also marginal.
So the risks now of dirty money moving through these networks are significantly reduced.
Die Barclaybank hält an ihrem Entscheid, die Geschäftsverbindungen mit somalischen Geldtransferfirmen zu beenden, fest. Sie fürchtet sich vor Bußen in Millionenhöhen. Auch wenn der Entscheid bei vielen Somalien und Hilfsorganisationen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat, kann die Verantwortung tatsächlich nicht einer einzigen Bank zugeschoben werden. Keine Bank der Welt kann gezwungen werden, mit dieser Hochrisikoregion zu geschäften. Es brauche eine politische Lösung, sagt der EU-Botschafter für Somalia in Nairobi. Beispielsweise eine Sistierung der neuen Gesetzesauflagen. Er werde die Somalia-Konferenz in Brüssel sicher nutzen, um hinter den Kulissen Einfluss zu nehmen. Auf eine Lösung hofft auch der Somalier Mohamed Jama, denn alles andere bewirke das Gegenteil. Wenn man diese finanzielle Nabelschnur zu Somalia durchtrenne, treibe man die Leute zurück in die Piraterie und in die Arme von Fanatikern.
If there is a shortage, if this pipeline is closed, it will trigger an upscale.
Wenn man uns diesen Geldhahn zudreht, wird die Zahl von Entführungen, Piratenangriffen und Terroranschlägen wieder steigen. Und das Geld für diese Kriminellen wird seinen Weg immer nach Somalia finden. Es wird in Koffern kommen und so sein Unheil anrichten.
We will carry it in suitcases and we'll take it there. And then we don't know what will happen.
Aus Nairobi, Patrick Wülser. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Ursula Hürzeler. Für die Nachrichten Andreas Freudig. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF.
Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.